Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fra Calcio. Und ihr seht schon, ich bin weder Nico, Niklas, Krügi oder Mia, sondern Lukas. Falls ihr mich noch nicht gesehen habt, vielleicht habt ihr mich schon mal auf Calcio 2 gesehen oder das Format Kaffee Calcio am Donnerstag, sind wir ja jetzt immer im Stream am Start. Ich bin Lukas, ich bin Werkstudent bei Calcio und ich habe heute das Vergnügen, das erste Mal hier mit euch das Fra Calcio zu machen. Ihr habt wieder einige sehr, sehr coole Fragen eingesendet im YouTube Community Tab und natürlich im Community Discord für alle Subscriber. Und ja, wir werden die heute einfach gemeinsam durchgehen. Ich hoffe, ihr habt euch schon was zu essen parat. Ich weiß nicht, vielleicht macht ihr was anderes spontan nebenbei. So mache ich das meistens, wenn ich YouTube-Videos schaue. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich auf jeden Fall. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt einmal rein mit der ersten Frage. Vorher aber natürlich noch liken und abonnieren nicht vergessen. Und damit starten wir rein. Frage Nummer 1 kommt vom Machinatorius und er schreibt: Gute Lukas, nachdem nun die WM-Gruppen feststehen, ist es Zeit für ein ganz frühes WM-Prediction-Quickfire. Liebe Grüße aus dem fränkischen Rom und wenn das meine Google-Recherche so richtig ergibt, müsste das Bamberg sein, denn Bamberg wurde wie Rom auch auf 7 Hügeln erbaut. Und ja, er hat einige Kategorien geschickt, die werde ich jetzt mal, ja, alle durchgehen. Die werden wir zusammen alle mal durchgehen und ich werde meine Prediction abgeben. Ich werde es vielleicht ein bisschen länger machen als ein Quickfire, weil ich dann noch ein bisschen was dazu sagen will. Und man muss ja sagen, am vergangenen Freitag war die Auslosung, wenn man das denn Auslosung nennen kann. Die Reaction auf die Deutschlandgruppe kam ja auch schon auf dem Hauptchannel von den Jungs. Und man muss als Disclaimer natürlich nochmal dazu sagen, das ist wirklich sehr, sehr früh. Es ist noch sehr, sehr viel zu gehen bis zur Weltmeisterschaft. Teilweise stehen die Playoffs noch aus. Italien weiß man nicht mehr, ob die dabei sind. Die Türkei, es gibt ja auch noch die internationalen Playoffs. Das heißt, es ist sehr, sehr viel Bauchgefühl. Aber ich glaube, ich habe Bock, da schon mal eine kleine Prediction abzugeben. Und deswegen fangen wir an mit der ersten Frage. Welche 4 Nationen schaffen es ins Halbfinale? Und da gehe ich erstmal mit 3 obvious Picks, und zwar einmal mit Frankreich, Spanien und England. Ich glaube, rein von der Kaderqualität in der Spitze, aber auch in der Breite muss man die einfach nennen. Und dann gehe ich noch mit Portugal. Ich sehe die von der Kaderqualität ein bisschen schlechter. Ich glaube aber, dass sie brennen werden, um für Cristiano Ronaldo den WM-Titel zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen werden, aber ich glaube, das wird sie zumindest mal bis ins Halbfinale tragen. Machen wir weiter mit der zweiten Frage, und zwar: Wie weit kommt Deutschland? Und da muss ich sagen, wurde mir direkt nach der Auslosung die deutsche Gruppe ein bisschen leichter gemacht, als sie dann doch eigentlich ist in der Medienberichterstattung. Ich glaube, die Jungs haben das in der Reaction auch ganz gut aufgefangen, dass die Gruppe dann doch gar nicht so leicht ist, wie sie vielleicht anfangs klang. Klar, mit Curaçao sollte man 3 Punkte einfahren, aber die Elfenbeinküste und auch Ecuador, auf die ich gleich auch nochmal zu sprechen komme, haben es in sich. Und deswegen glaube ich, dass man die Gruppe, es wird kein Selbstläufer, aber man sollte die Gruppe überstehen. Vor allem kommen von allen Gruppendritten die 8 besten Gruppendritten weiter. Das heißt, man müsste schon eine wirklich schlechte Leistung abliefern, um in der Gruppe nicht weiterzukommen. Ich glaube persönlich auch, dass der erste Platz in der Gruppe drin ist. Dann geht's ins 16. Finale. Und ich habe mal den Kicker-Tabellenrechner angeschmissen. Im 16. Finale ist Deutschland dann auf Mexiko getroffen. Da würde ich Deutschland auch noch den Shout geben, dass man da weiterkommt. Aber wenn Deutschland und Frankreich ihre Gruppe gewinnen, dann treffen sie schon im Achtelfinale aufeinander. Und ich glaube persönlich, dass, klar, im Turnier ist sehr, sehr viel Momentum, es kann sehr viel passieren. In einem Spiel, in einem K.O.-Spiel ist immer alles drinne. Aber wenn ich rein auf die Kaderqualität schaue, würde ich aktuell Frankreich den Shout geben. Deswegen sind sie bei mir da im Tabellenrechner im Achtelfinale rausgeflogen. Ich glaube aber, Deutschland hat schon das Potenzial, um bis ins Viertelfinale zu kommen. Also zum erweiterten Favoritenkreis würde ich sie schon weiterhin dazuzählen, aber eben nicht zum absoluten Favoritenkreis. Ich glaube, man hat auch immer noch aktuell relativ viel Verletzungspech. Man hat immer noch nicht diese eingespielte Einheit. Es kommen noch einige Spieler vielleicht zurück. Man muss sehen, was mit einem Musiala ist, wenn er jetzt zurückkommt. Nagelsmann wird also im März eventuell noch ein bisschen ausprobieren. Vielleicht auch, was jüngere Spieler angeht. Man hat ja jetzt einen Elmala ausprobiert gehabt. Vielleicht bekommt auch ein Karl einen Shout. Das wird sich dann zeigen. Ich glaube, wie gesagt, da muss man auch abwarten, wie sich das jetzt in der nächsten Länderspielpause noch entwickelt. Ich glaube aber, Viertelfinale ist drinne, bei mir scheitern sie im Achtelfinale. Wir machen weiter mit: Welche Nation wird die Überraschung des Turniers? Und hier gibt es, glaube ich, einen obvious Pick mit Norwegen. Die haben nämlich eine brutale Quali gespielt, vor Italien abgeschlossen, ungeschlagen, mit 37-5 Toren durchspaziert durch ihre Quali-Gruppe. Haben natürlich auch eine brutale individuelle Qualität mit Haaland, mit Ødegaard, mit einem Nusa und so weiter. Also die sollte man auf dem Zettel haben. Ich glaube, die haben halt viele auf dem Zettel. ist das jetzt noch eine große Überraschung, wenn Norwegen ein gutes Turnier spielt? Ich glaube an sich schon, weil man muss dazu sagen, dass Norwegen eben das erste Mal seit 1998 mal wieder bei einer WM dabei ist. Deswegen würde ich das schon als Überraschung nennen, gebe euch aber noch einen anderen Shout, und die habe ich eben schon kurz erwähnt, nämlich Ecuador aus der deutschen Gruppe. Hier gilt Ähnliches für Deutschland. Mit Curaçao in der Gruppe muss schon sehr, sehr viel passieren, dass man da nicht weiterkommt. Ich glaube, gegen Curaçao wird Ecuador gewinnen und vielleicht springt sogar noch ein Punkt oder sogar drei Punkte gegen die Elfenbeinküste bei raus. Deutschland würde ich jetzt mal den Sieg in der Gruppe gegen Ecuador geben. Wie gesagt, die haben eine brutale Defensive, das haben die Jungs ja auch schon in der Reaction einmal kurz angesprochen. In der Quali nur 5 Gegentore kassiert, auf Platz 2 hinter Argentinien abgeschlossen, mit Pacho, mit Caicedo, mit einem Hincapier, wirklich super individuelle Klasse, auch in der Nationalmannschaft. Deswegen glaube ich, sie werden weiterkommen, und mit so einer guten Defensive in einem K.O.-Turnier, in einem K.O.-Spiel, kann dich das schon ziemlich weit tragen. Ich glaube nicht, dass es da jetzt in Richtung Halbfinale oder sonst was geht, Viertelfinale wahrscheinlich auch noch zu hoch gegriffen, aber ich glaube, dass sie die Gruppe überstehen werden, und dann ist da relativ viel drin, glaube ich. Deswegen meine Überraschung Ecuador. Auf der anderen Seite die Enttäuschung des Turniers. Hier gehe ich mit meinem reinen Bauchgefühl. Ja, es wird ja beispielsweise über Brasilien geredet, dass die aktuell nicht gut in Form sind, haben ja auch eine schlechte Quali gespielt. Ich will die jetzt aber auch nicht als Enttäuschung nennen, sondern ich gehe mit dem Nachbar von Brasilien, und zwar mit Argentinien. Das ist reines Bauchgefühl. Vom Kader haben die eine super Qualität. Die haben theoretisch Chancen, bis ins Finale zu kommen oder das auch zu gewinnen. Ich glaube aber, die trifft, wird so ein bisschen der, ja, Gewinnerfluch treffen, wenn es denn einen Gewinnerfluch gibt. Es ist einfach reines Bauchgefühl. Ich glaube nicht, dass dieser unbedingte Siegeswille noch vorhanden ist. Die werden auch die Gruppe überstehen, die werden auch in den K.O.-Phasen weiterkommen. Aber wenn es das erste Mal gegen einen richtigen Top-Gegner geht, gegen eine richtige Top-Nation, glaube ich, dass dieser unmittelbare Wille zu gewinnen, weil man eben das letzte Mal schon gewonnen hat, nicht mehr zu 100% vorhanden ist. Ich kann mich damit komplett täuschen und das kann mir auf die Füße fliegen, aber ich gehe hier mit Argentinien. Dann haben wir die Frage nach den Fans, welche das Turnier am meisten prägen werden. Und hier mache ich es kurz, ich gehe mit Südafrika. Die sind das erste Mal wieder dabei seit 2010, spielen direkt im Auftaktspiel gegen Mexiko. Und das Auftaktspiel, sind erstmal alle Augen drauf, alle sind freuen sich auf die WM, alle freuen sich auf den Start. Und wenn dann die Vuvuzelas vielleicht wieder ausgepackt werden, man kann sich drüber streiten, ob man die mag oder nicht, dann könnten die schon das Turnier prägen. Und deswegen gehe ich mit Südafrika. Dann machen wir weiter mit dem Torschützenkönig. Hier gehe ich persönlich mit Harry Kane. Ich glaube, man könnte hier auch Mbappé oder einen anderen Torschützen von einer anderen Top-Nation mit anführen. Ich glaube aber, es wird Harry Kane werden, vor allem da England Panama in der Gruppe hat. Die hatten Panama auch schon bei der letzten WM mit in der Gruppe und da gab es einen sehr, sehr hohen Sieg. Ich glaube, das könnte ähnlich genauso passieren, und alleine durch einen Sieg, wo du vielleicht, ja, 4-5-0 gewinnst und da schon mal deine 2-3 Tore vielleicht machst, könnte sich Kane einen kleinen Vorsprung erarbeiten. Ich habe England ja hier auch bis ins Halbfinale getippt. Welcher Spieler wird zum Breakout-Star? Hier gehe ich mit Gilberto Mora. Der gute Mann, falls ihr ihn noch nicht kennt, ist 17 Jahre jung, Mexikaner, spielt aktuell noch bei Club Tijuana, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, in der mexikanischen Liga mit einem Marktwert von 4,5 Millionen. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, der ist 17 Jahre jung, spielt er denn überhaupt schon in der Nationalmannschaft? Und ja, das spielt er tatsächlich, mit 16 schon für die Nationalmannschaft von Mexiko debütiert. Mittlerweile nimmt er schon eine wichtige Rolle ein bei der Nationalmannschaft. Er spielt auf der 10, beziehungsweise er kann auf der 10 spielen, kann auch auf dem linken Flügel spielen, ist ein technisch starker Spielmacher, so könnte man ihn bezeichnen. 1,68 groß, also eher relativ klein, recht agil, unfassbar stark im Dribbling, schnell in engen Räumen, unfassbar wendig. Er bleibt auch am Ball, also er lässt sich nicht fallen, er bleibt dran. Also es macht einem unfassbar Spaß, ihn beim Spielen zuzusehen. Klar, das ist mexikanische Liga, Weltmeisterschaft ist auch nochmal eine ganz andere Bühne, aber der wird schon seine Einsatzzeiten bekommen und ihr könnt euch gerne auch mal Highlights von ihm anschauen. Also mir hat es auf jeden Fall Bock gemacht, ihm dazuzusehen. Deswegen gehe ich mit ihm und will aber noch zwei andere Namen nennen, nämlich die Liebe zu ihm meinerseits ist vielleicht schon ein wenig bekannt. Basumana Touré könnte auch für die Elfenbeinküste bei der Nationalmannschaft in der Weltmeisterschaft auflaufen. Hat, wie gesagt, im Oktober sein Debüt gegeben. Und eventuell können wir ihn dann auch gegen Deutschland bewundern. Hoffentlich dann natürlich nicht so erfolgreich wie in anderen Spielen. Und Nico Pass, ich glaube, ist jetzt nicht unbedingt mehr ein Breakout-Spieler, aber vor allem auf dieser Weltbühne könnte ich mir vorstellen, dass er durchbrechen könnte, auch wenn ich jetzt Argentinien als Enttäuschung genannt habe. Dann natürlich die Frage aller Fragen, wer wird Weltmeister? Und hier gehe ich mit Frankreich. Ich glaube, mit England hat man zusammen den besten Kader. Ich gucke mir diese Frankreich-Mannschaft an, beziehungsweise die erste Elf, die Top-Elf, die da spielen würde und sehe einen Mbappé, der immer mehr in Topform kommt oder beziehungsweise in Topform ist, ein Weltklasse-Olysee. Dann hast du noch mit Dembélé den amtierenden Ballon d'Or-Gewinner mit in der Offensive und so weiter. Man könnte jetzt hier noch lange Zeit über alle weiteren Namen sprechen. Es gibt natürlich im Turnier Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Es ist immer noch weit hin, wie ich es Anfang gesagt habe. Viel Momentum, was dazu gehört. Aber wenn ich diese Mannschaft sehe, dann würde ich aktuell sagen, ist mein Shout Frankreich als Weltmeister. Und dann sage ich auch gleich dazu, dass Mbappé das entscheidende Tor im Finale schießt. Ich glaube, der spielt sich jetzt so in den Rausch, der wird bei der WM performen und ist dann vielleicht auch nächstes Jahr auf einem richtig, richtig guten Weg zum Ballon d'Or. Und abschließend dann noch, ich mache es jetzt ein bisschen schneller, mein Hot Take für die Weltmeisterschaft. Ich gehe mit Algerien. Ich sage, Algerien wird mit einem überragenden Ibo Mazar, um den mal hier mit reinzubringen und ihn zu würdigen für seine Leistung in den letzten Wochen bei Leverkusen und einem Moamura, die Gruppe überstehen und dann, ja, komm, ich sage einfach mal bis ins Achtelfinale kommen. Also 16. Finale noch überstehen. Halbfinale war es zu wild, da habe ich mich versprochen. Das natürlich nicht. Ja, haben eine solide Qualifikation gespielt. Klar kann man das überhaupt nicht vergleichen. Einfach ein Shout, Hottake muss hot sein, deswegen Algerien. Frage Nummer 2 kommt von Charlie Don't Kick. Und das ist eine sehr, sehr coole Frage, wie ich finde. Er schreibt, gute Lukas, Alarm bei deinem Verein, dem FC Heinzenheim. Finde ich sehr, sehr gut. Deine wichtigsten Spieler sind verletzt oder wollen unbedingt weg. Ein Torwart, ein Innenverteidiger, ein Mittelfeldspieler, einmal Flügel / Schiene, ich würde auch nochmal Außenverteidiger mit dazu nehmen und ein Mittelstürmer. Du bist im unteren Drittel einer Top-5-Liga. Welche Spieler wählst du? Achtung, es müssen Spieler sein, die dringend einen Tapetenwechsel brauchen, die von ihrer aktuellen Station weg müssen. Grüße vom Elbmarseille, Stade ist gemeint. Grüße zurück nach Stade. Wie gesagt, finde ich eine sehr, sehr coole Frage. Ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, unteres Drittel einer Top-5-Liga. Da gibt es natürlich nochmal Unterschiede, ob man jetzt in der Premier League unterwegs ist oder in der Bundesliga beispielsweise. Also ich nehme jetzt einfach mal so eine Mischung. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir genügend Geld haben, um auch gewisse Summen an Ablösen zu realisieren. Oder wir arbeiten eben mit Laien. Und was ich euch eben jetzt präsentiere, sind Spieler, die aktuell bei ihrer Station unzufrieden sind und ja, einen Tapetenwechsel gebrauchen könnten und wir dann eben verpflichten. Weil ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, ob das durch die Frage so hundertprozentig deutlich wurde, aber so habe ich es jetzt interpretiert. Ich fange an im Tor und habe da zwei Namen aufgeschrieben, weil ich mich nicht ganz entscheiden konnte. Und zwar einmal mit Dominik Livakovic. Der spielt aktuell per Laie bei Girona und spielt er eben nicht. Kroatischer Nationaltorwart, der ist auch in der kroatischen Nationalmannschaft noch gesetzt, weil es eben nicht so viel Konkurrenz gibt. Der will aber natürlich trotzdem spielen, vor allem vor der Weltmeisterschaft. Und deswegen, glaube ich, würde es sich da anbieten, vielleicht Livakovic zum FC Heinzenheim zu holen. Er ist aber eben nur per Laie bei Girona. Das heißt, dafür müsste dann die Laie zurückgezogen werden und dann könnte man erst aktiv werden. Deswegen habe ich ihn jetzt erstmal nur als erste Option mitgebracht und präsentiere euch dann noch die zweite Option. Das ist nämlich Ilan Meslier. Der gute Mann war lange Stammkeeper bei Leeds und wurde jetzt von Neuzugang Perry verdrängt. Der ist immer noch erst 25, also immer noch ein gutes Alter für einen Torwart, der sich immer noch entwickeln kann und will. Und der möchte natürlich spielen. Und deswegen werden wir bei Meslier aktiv werden und werden ihn zum FC Heinzenheim lotsen. Klar, ob das jetzt realistisch umsetzbar ist, in einem unteren Drittel der Bundesliga beispielsweise, sei mal dahingestellt. Ich finde es aber vor allem auf der Torwartposition nicht so leicht, da passende Torhüter zu nennen. Deswegen gehen wir jetzt mal mit ihm. Ich habe versucht, alle Ligen hier oder alle Top 5 Ligen eine gute Mischung zu finden und gehe deswegen hier mit Meslier. Wir machen weiter mit dem Innenverteidiger und da habe ich mich entschieden für Diego Coppola. Der war zuvor Stamm-Innenverteidiger bei Hellas Verona in der Serie A, ist dann im Sommer nach Brighton gewechselt und bisher noch ohne Einsätze. Der gute Mann ist erst 21, ist 1,93 groß, ist ein bulliger Innenverteidiger, hat auch einen Marktwert von 10 Millionen, das heißt, es ist vielleicht auch nicht unbedingt realistisch umsetzbar. Das heißt, man könnte da beim FC Heinzenheim vielleicht mit einer Leihe arbeiten. Aber das auf jeden Fall mein Call in der Innenverteidigung. Ich habe am Ende auch noch ein paar andere Calls, die man als Honorable Mentions anbringen könnte. Hier gehe ich aber auf der Innenverteidigung mit Coppola. Im Mittelfeld dann ein Name, den ich wirklich sehr, sehr interessant finde. Und zwar Amir Richardson. Der spielt bei der Fiorentina, bei Florenz und ist da komplett außen vor. Der war letzte Saison noch eine absolute Stammkraft in der Serie A, will sicher auch mit Marokko zur Weltmeisterschaft, wurde da zuletzt auch nicht nominiert und ist erst 23 Jahre jung, 1,97 groß, defensives Mittelfeld, ZM, guckt euch mal Highlights von ihm an. Der wirkt so groß auf dem Platz und bringt deswegen auch ein echt gutes physisches, athletisches Paket mit sich, ist aber auch technisch echt gut. Also, wenn man sich anschaut, dann macht er echt Bock. Und wie gesagt, er ist außen vor, spielt aktuell keine Rolle. Marktwert von 6,5 Millionen, würde ich sagen, ist für den ersten FC Heinzenheim, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es formuliert war, sogar realistisch, wenn ich hier vielleicht auch mit einer Leiharbeit, mit einer Kaufoption noch hinten dran. Ich glaube, das wäre ganz, ganz gut. Man muss aber dazu sagen, vor kurzem, im November, ist sein Vater verstorben, ehemaliger NBA-Spieler. Das heißt, er ist wahrscheinlich auch gerade mental nicht so wirklich auf der Höhe. Das ist ja schon ein sehr traumatisches Erlebnis, dass er da aktuell durchleben muss. Deswegen wahrscheinlich auch die Leistungseinbrüche. Ich wollte ihn jetzt trotzdem aber mal mitbringen, weil ich glaube, dass er wirklich sehr, sehr talentiert ist. Auf dem Flügel dann ein Name, der wahrscheinlich jedem was sagt und über den ich auf dem Zweitkanal gestern mit Krügi in der Reaction im Stream schon drüber gesprochen habe, nämlich Ethan Nwaneri bei Arsenal. Unfassbar talentiert, wahrscheinlich ein zu hohes Level für ein FC Heinzenheim, aber bei Arsenal eben auch komplett außen vor. Arsenal breit aufgestellt, Top-Konkurrenz, da kann er sich aktuell nicht durchsetzen. Und er wollte sogar verliehen werden, aber Arsenal hat einen Riegel vorgeschoben und hat das erstmal verneint. Ich glaube, dass ihm eine Leihe guttun würde, auch zum FC Heinzenheim, weil das aber wahrscheinlich dann doch eher wirklich eine Nummer zu groß ist, habe ich noch einen anderen Spieler mitgebracht, nämlich der erste FC Heinzenheim ist ja im unteren Drittel einer Top-5-Liga. Das heißt, wir müssen auch unsere Defensive stärken und deswegen stärken wir unsere Außenverteidigung mit Max Finkgräfer aus der Bundesliga von Leipzig. Irgendwer muss ihn aus Leipzig holen. Ich finde, aktuell geht er da so ein bisschen unter. Er hat jetzt gegen die SGE am vergangenen Wochenende 21 Minuten Einsatzzeit sammeln können. War ja beim FC in der Abstiegssaison eigentlich ein Lichtblick im Kader und dann in der Zweitligasaison durch eine Innenbandverletzung nicht wirklich in Fahrt gekommen. Die hat ihn jetzt auch in dieser Saison anfangs nochmal rausgeworfen. Wenig Spielzeit in letzter Zeit bekommen. Ich glaube, das Beste für Max Finkgräfe wäre eine Leihe, um wieder Spielpraxis zu sammeln, wieder in Form zu kommen. Und deswegen habe ich mich hier für Finkgräfe entschieden. Für mich eine sehr, sehr interessante Wahl, wenn man auch auf einen großen Pool an Spielern blickt, die aktuell in der Bundesliga vielleicht einen Wechsel anstreben könnten. Und dann habe ich zu guter Letzt noch als Mittelstürmer Cameron Archer mit dabei. Ihr kennt ihn wahrscheinlich durch seinen bekannten Bogenjubel, wo er hier seinen Pfeil rauszieht und dann so macht. Ich weiß nicht, ob das jetzt komplett dumm aussah in der Kamera, aber dafür ist er auf jeden Fall bekannt. 24 Jahre jung. Die letzten beiden Saisons noch Stammkraft in der Prem für Southampton und für Sheffield davor. Jetzt ist er mit Southampton in der Championship und da nur noch Joker und zu guter Letzt auch gar nicht mehr im Kader gewesen. Das sollte definitiv nicht sein Anspruch sein. Der hat in der Prem schon 74 Mal gespielt, da 8 Scorer gesammelt. Nicht die allerbesten Stats, aber immerhin schon 74 Einsätze in der Prem. Und in der Championship in 51 Spielen 19 Tore und 7 Vorlagen. Er hat eine gute Abschlussqualität, er ist mit 1,75 nicht der allergrößte. Er ist eher der schnelle, flinke, agile Konterstürmer. Auch einen Marktwert von 10 Millionen. Aber hier könnte man, denke ich, auch mit einer Leihe arbeiten und den zum FC Heinzenheim lotsen. Und ich glaube, dann sind wir für die Rückrunde, auch wenn unsere Top-Spieler uns alle verlassen, ganz gut aufgestellt. Ich habe aber, wie gesagt, noch ein paar andere Namen dabei, vor allem deutsche Spieler oder Namen, die schon aus der Bundesliga bekannt sind. Die wollte ich jetzt nicht mit reinnehmen, weil ich denke mal, die meisten auf dem Schirm haben. Einmal Udukay, der bei Beşiktaş außen vor ist. Da gibt es auch schon Gerüchte, dass er vielleicht in die Bundesliga wechseln könnte. Ter Stegen sollte auch den Verein wechseln, wenn er zur WM möchte. Weil laut Flick eben Garcia Stamm ist und Ter Stegen da aktuell keine Chance hat. Wäre jetzt wahrscheinlich dann auch für Heinzenheim eher schwierig realisierbar. Timo Werner läuft noch in der Bundesliga rum. Ein Stöger, Skelly Alvero, Dennis Geiger, Berisha, Tietz, Ljubicic, ein Füllkrug aus der Prem, Geraldo Becker bei Osasuna, auch ein bekannter Name, Avoni bei Nottingham, Adam Asnu bei Everton habe ich mir noch notiert und Paul Wanner bei Eindhoven. Das auch nochmal Namen, die man einfach mal in den Raum werfen kann, aber ich habe mich jetzt für die 5 Spieler entschieden. Fred's Flintstone 3702 fragt, off-topic, kommt noch was zu Urs Fischer und Mainz? Also eine Frage, die jetzt gar nicht direkt an mich gerichtet war. Dazu kann ich sagen, es kommt keine Reaction mehr zu Urs Fischer als neuem Cheftrainer der Mainzer. Deshalb gebe ich aber jetzt einfach mal kurz meine kurze Einordnung bzw. ja, Meinung dazu. Ich saß ja auch schon letzte Woche bei der Entlassung von Henriksen mit Krügi in der Reaction und deswegen werde ich jetzt zur Entlassung nicht mehr so viel sagen. Ich habe ja in der Reaction gesagt, dass Henriksen so ein typischer Mainz-Trainer war mit seiner, ja, der Typ Motivator, derselbe Verlauf, den es auch schon bei Trainern davor gab, schnell Euphorie entfacht, mehr aus der Mannschaft rausgeholt, als man vielleicht erwartet hatte, erfolgreich gewesen und sich dann aber ja schnell abgenutzt, schnell ausgelaugt gewesen. Und jetzt mit der Verpflichtung von Urs Fischer legt man ja schon eine 180-Grad-Wende hin. Also von der krassen Emotionalität, ich erinnere mich an die Antritts-PK von Henriksen, wo er wirklich ja Emotionalität ausgestrahlt hat. Jetzt zu Urs Fischer, der ja eher der ruhige Typ ist, der Gelassenheit ausstrahlt, eben kein Motivator ist. Man wird also auch auf dem Platz, also neben dem Platz einmal, hat man den ruhigeren Typ. Und auf dem Platz wird man auch weniger den emotional mitreißenden Fußball sehen, sondern disziplinierteren Fußball, simpleren Fußball, wahrscheinlich eher destruktiveren Fußball, so wie man es auch von Urs Fischer bei Union kennt oder wie man jetzt Urs Fischer einschätzen würde. Wir können ja ganz kurz einmal schauen auf die Taktik, beziehungsweise ja, wie Urs Fischer bei Union häufig gespielt hat, bei Union häufig im 5-3-2-Mittelfeld-Pressing agiert. Das 5-3-2-System könnte ich mir auch bei Mainz gut und gerne vorstellen, dass das auch hier Anwendung finden wird mit einer Doppelspitze. Ja, wenn man jetzt auf den aktuellen Kader schaut, eventuell aus Weiper und Hollerbach. Man hat viel über lange Bälle agiert, ist im Pressing dann auf den zweiten Ball gegangen und dann mit Flanken in die Box. Ich glaube, dass man das auch sehen wird, wie ich es gerade schon erwähnt habe. Ich glaube auch, dass das etwas tiefere Stehen den Mainzern zugutekommen könnte. Denn wir haben ja auch in der Reaction davon gesprochen, dass die Mainzer unter Henriksen dann oft einen Schritt zu spät waren, einfach ausgekontert wurden, vielleicht sich dann auch eine rote Karte eingefangen haben, weil sie eben den einen Schritt zu spät waren. Und ja, dieses etwas tiefere Stehen könnte vor allem dieser Konteranfälligkeit auf jeden Fall entgegenwirken. Und ich glaube auch, dass Urs Fischer eigentlich eine gute Wahl ist. Ich würde sagen, Urs Fischer ist eine gute Wahl für Mainz 05. Er hat nämlich auch beispielsweise im Oktober ein Interview gegeben, nachdem er ja jetzt auch 2 Jahre Auszeit hatte nach seinem letzten Job bei Union und hat da nochmal betont, dass er zwar seine grundlegende Idee verfolgt, aber den Fußball auch an seine Mannschaft oder die Spieler, die ihm eben zur Verfügung stehen, ausrichtet und nicht nur stur an seine Idee festhält. Klar, das kann man in einem Interview sagen, ob er das dann letztendlich auch umsetzt, bleibt abzuwarten. Ich glaube aber, er hat mit beispielsweise einem Sano oder einem Nebel einerseits perfekte Spieler für eben seine Spielidee, die er auch bei Union hat spielen lassen. Gleichzeitig hat man mit einem Nadim Amiri aber auch individuell ja so einen talentierten Spieler, dem es oder wodurch es Fischer oder der es Fischer erlauben könnte, auch mehr spielerische Elemente bei Mainz zu integrieren, als er das bei Union getan hat. Was man kritisieren kann, ist natürlich einerseits, wo das größte Ziel jetzt aktuell der Klassenerhalt sein sollte, dass man Urs Fischer sofort mit einem langen Vertrag bis 2028 ausstattet. Andere Kritikpunkte beispielsweise noch, dass die Spieler jetzt unter Henriksen oder generell in der Saison in einem Formtief stecken. Auch ein Amiri kommt nicht mehr an die Leistung aus der letzten Saison heran. Beispielsweise jetzt auch im Spiel gegen Gladbach. Da ist die Frage, ob er das natürlich, ja, dieses Formtief der Spieler überwinden kann und sie wieder in Topform führen kann. Und was man natürlich auch sagen muss, ist, dass Urs Fischer gerne auf ältere Spieler, auf die erfahrenen Spieler setzt und Mainz ja definitiv als Entwicklungsverein bekannt ist mit einer super Jugendarbeit. Und langfristig sollten diese jungen, talentierten Spieler eben auch eingebunden werden. Man hat ja auch mit Podolski und Viper super talentierte Spieler bereits im Kader, die auch unter Henriksen ja nicht wirklich eingebunden wurden. Und ich glaube, darin wird dann letztendlich auch gemessen werden, dass er es schafft, auch diese jungen, talentierten Spieler mit einzubinden. Um nochmal auf diese Langfristigkeit einzugehen, man muss sagen, dass Urs Fischer bisher immer langfristig trainiert hat und Vereine auch nachhaltig weiterentwickelt hat. Bei Union aus der zweiten Liga bis in die Champions League geführt, das ist ja fast schon sein Lebenswerk, könnte man es bezeichnen. Und auch davor immer mindestens 2 Jahre bei seinen vorherigen Stationen trainiert. Das heißt, er war bisher immer seinen Vereinen treu, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Und er hat es bei Union eben auch über seine ruhige Art geschafft, eine Gemeinschaft zu schaffen. Er hat in dem Interview auch von einer funktionierenden Kabine gesprochen, betont eben auch nochmal die Wichtigkeit der Fans, des gesamten Umfelds und schafft es auch über eine, ja, seine ruhige Art, eine Gemeinschaft zu schaffen. Aber um es eben nochmal zusammenzufassen, ich glaube, Urs Fischer ist der richtige Mann und glaube, dass Mainz den Klassenerhalt mit ihm noch schaffen kann. Nächste Frage kommt von Was, Wer, Wo. Und er schreibt, Moin Lukas, du musst jeden aktiven Bundesliga-Trainer sofort entlassen, so rum ist es richtig, und er darf nur mit einem Trainer ersetzt werden, der schon mal bei diesem Verein gewesen ist. Welche Trainer würdest du nehmen und warum? Gruß aus der Stadt, in der das letzte Atomkraftwerk abgeschaltet wurde. Ich habe das Ganze mal gegoogelt. Google hat mir 3 Standorte ausgespuckt. Einmal Neckarwestheim 2 in Neckarwestheim, Isar 2 in Essenbach und Emsland in Lingen. Also wahrscheinlich kommst du aus einer der Städte oder meine Google-Suche ist fehlgeschlagen. Aber auf jeden Fall schöne Grüße in die jeweilige Stadt. Ich habe mir jetzt hier, by the way, erstmal eine richtig coole Frage. Die hatte auch echt viele Likes. Fand ich sehr, sehr geil. Und ich habe mir da letztendlich mehr Gedanken drüber gemacht, als ich eigentlich dachte. Ich dachte, ich schreibe das einfach Freestyle einmal runter. Aber habe mir da auch ein paar mehr Gedanken gemacht. Ich habe mir jetzt auch, und das als kleiner Disclaimer vorneweg, komplette Narrenfreiheit genommen. Ich habe erst gedacht, okay, ich versuche jetzt für jeden Verein dann die bestmögliche Option zu nehmen. Aber ich dachte mir, vielleicht ist es geiler, wenn ich einfach Szenarien wähle, die ich am interessantesten finde vom Storytelling her. Wo es dann vielleicht, wenn man rein auf die beste Option schauen würde, bessere Optionen gäbe. Ich habe mir jetzt einfach eine bunte Mischung überlegt, mal hier eine gute Option genommen, mal hier einfach das Szenario gewählt, was ich am geilsten fände. Und weil es ja eh eine fiktive Frage ist und ein fiktives Szenario ist, glaube ich, ist das auch fein. Ich werde jetzt einfach mal alle Trainer durchgehen, nach der Amtszeit sortiert von wenig bis lang. Also fangen wir an mit Mainz. Urs Fischer wird ersetzt durch Thomas Tuchel. Thomas Tuchel ist nach Klopp der nach Punkteschnitt erfolgreichste Bundesliga-Trainer der Mainzer. Ich glaube auch, beziehungsweise wir haben gerade eben sehr, sehr lang über Urs Fischer gesprochen. Ich glaube auch, ein Thomas Tuchel könnte die Mannschaft stabilisieren und die Mainzer vielleicht noch zum Klassenerhalt führen. Nächster Kandidat ist Manuel Baum beim FC Augsburg. Und hier wäre die langweilige Option Jes Torup. Hätte es wahrscheinlich auch verdient, hier genommen zu werden. Ich gehe jetzt aber das Szenario, worauf ich am meisten Bock habe. Und zwar, was wäre, wenn Sandro Wagner eine ganze Saison beim FC Augsburg trainiert? Beziehungsweise, wenn er dann die Saison überstehen würde. Aber hier in dem Szenario wird der Image-Wechsel-Film weitergefahren. Sandro Wagner wird einfach direkt wieder zurückgeholt nach, ja, wie lange ist es her? Knapp eine Woche ungefähr. Und wir schauen uns das Ganze mal noch ein bisschen länger an. Natürlich war die Trainerentlassung von Sandro Wagner für mich auch die einzig richtige Option. Aber es gab ja auch Stimmen, die das Ganze als verfrüht dargestellt haben oder auch kritisierten. Deswegen für diejenigen eine gute Option. Und wir schauen uns das Ganze noch mal ein bisschen länger an. Machen wir weiter mit Gladbach. Hier wird Eugen Polanski ersetzt von niemand Geringerem. Und jetzt haltet euch fest, Jupp Heynckes. Ich glaube, Polanski ist aktuell der Trainer, mit dem man als Gladbach-Fan absolut zufrieden sein kann oder wahrscheinlich auch sollte. Eine unfassbar gute Transformation hingelegt innerhalb der Saison. Man hätte hier andere Optionen gehabt, aber ich dachte mir, warum denn nicht einfach nochmal einen Comeback vom 80-jährigen Jupp Heynckes, der mittlerweile auf einem Bauernhof direkt bei Mönchengladbach wohnt. Wir machen weiter mit dem VfL Wolfsburg. Hier ist der aktuelle Coach Daniel Bauer. Und ich glaube, Wolfsburg braucht in diesem Szenario mal wieder einen Trainer, der den VfL mal wieder ein bisschen in die Schranken weist und auch einen gewissen Charakter mitbringt. Mir ging es zumindest so. Ich musste teilweise bei Wolfsburg-Trainern in letzter Zeit immer am längsten nachdenken, wer eigentlich gerade aktueller Trainer ist. Und damit das jetzt nicht mehr passiert, gehen wir zurück zum größten Erfolgstrainer der Vereinsgeschichte und holen Felix Magath zurück. Er feiert sein Comeback. Felix Magath, also neuer Trainer beim VfL Wolfsburg. Dann haben wir Bayern 04 Leverkusen. Hier gehe ich jetzt mit dem obvious Pick. Kasper Julman wird ersetzt durch Xabi Alonso. Sein Comeback kommt schneller als gedacht. Bei Bremen habe ich mich relativ schwer getan. Horst Steffen wird hier ersetzt durch Thomas Schaaf. Realistischerweise müsste man hier wahrscheinlich auch mit Ole Werner gehen. Der hat sich aber durch seinen Wechsel zu RB ziemlich unbeliebt gemacht. Und mit Kohfeldt, Nuri und Co. konnte ich mich jetzt auch nicht so wirklich anfreunden. Wir gehen also auch hier zurück zum größten Erfolgstrainer. Dann beim FC ersetze ich Kwasniok durch Steffen Baumgart. Der hat jetzt dann mit Ragnar Ache auch einen Stürmer für seinen Baumgart-Ball. Und natürlich auch Elmala im Kader, den hatte er damals auch noch nicht. Der kann auch ein paar gute Flanken schlagen, wenn er denn mal die Mitspieler sucht und vielleicht dann Ragnar Ache findet. Deswegen Steffen Baumgart, hier die Option. Geht jetzt ein bisschen schneller durch. Bei Leipzig wird Ole Werner ersetzt durch Achim Bayerlotzer. Machen wir jetzt einfach mal so. Beim BVB wird Niko Kovac ersetzt durch Jürgen Klopp. Bei Union holen wir Urs Fischer zurück. Beim HSV nehmen wir nicht den schönen Bruno, sondern Christian Titz. Ich würde aber Christian Titz einfach gerne mit seinem taktischen, ballbesitzorientierten Ansatz gerne in der Bundesliga sehen. Hier die einzige Option, ihn beim HSV unterzubringen. Und gehen wir hier einfach ein kleines What-If-Szenario ein. Bei der TSG, ich merke, es sind doch mehr Trainer als gedacht. Christian Ilzer wird ersetzt durch Hansi Flick. Der ist damals von der Oberliga in die Regio mit ihnen aufgestiegen, war 5 Jahre da und ja, aktuell beim FC Barcelona. Wir holen ihn hier zurück zu TSG. Mit seinem intensiven Pressing passt er ja eigentlich auch ganz gut zu Hoffenheims junger, talentierter Mannschaft. Bei Freiburg, Christian Streich Comeback. Bei St. Pauli auch einfaches Prozedere. Blessin wird ersetzt durch Fabian Hürzeler. Alternativen wären Lou, Kai, Stanislavski oder Michael Fronzek. Da müssen wir mit Hürzeler gehen. Dann, sehr interessant, die Bayern. Vincent Kompany. Ich gehe nicht mit Jupp Heynckes, den habe ich ja schon untergebracht. Ich gehe auch nicht mit Guardiola, Kovac, Ancelotti oder Tuchel, sondern mit Julian Nagelsmann. Frankfurt haben wir noch. Da übernimmt Oliver Glasner. Dann haben wir noch zwei übrig. Stuttgart. Aktuell Sebastian Hoeneß. Ich gehe aber hier mit der Storytelling-Option von Joachim Löw. Ich will Jogi Löw nochmal als Bundesliga-Trainer sehen. Hat ewig nicht einen Verein trainiert. Er war 96 bis 98 beim VfB. Da natürlich die Frage, kann er überhaupt noch Vereinsfußball? Und zu guter Letzt, Heidenheim mit Frank Schmidt wird ersetzt durch Markus Sorg. Schmidt ist ja seit 2007 Trainer der Heidenheimer. Das heißt, wir hatten da sehr, sehr wenig Auswahl. Sorg, damals 17 Spiele 2004 mit einem Punkteschnitt von 1,59 gehabt. Da hießen die noch Heidenheimer Sportbund und haben in der Oberliga gespielt. Markus Sorg ja aktuell Co-Trainer bei Barcelona. Ja, nicht die beste Option, aber er ist immerhin der Co-Trainer von Barcelona. Also es hätte Heidenheim auch noch schlechter treffen können. Das also meine alternative Realität mit Trainern, die schon mal bei den Vereinen trainiert haben. Es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr Bock gemacht, da so ein paar lustige Namen rauszusuchen. Ein paar gute Optionen, ein paar schlechte. Ich würde das gerne mal sehen, wie das dann letztendlich aussehen würde, wenn die wirklich bei den Vereinen trainieren würden. Aber das werden wir wahrscheinlich nie sehen werden. Machen wir weiter mit der nächsten Frage und die kommt von der Legende himself, Stefan E. Er schreibt, grüß dich, nach dem bitteren Unentschieden gegen Leeds hat Salah im anschließenden Interview deutliche Kritik an der Clubführung und an Trainer Arne Slot geäußert. Der Egyptian King, der zum dritten Mal in Folge nur auf der Bank Platz nehmen durfte, fühlt sich nicht wertgeschätzt, spricht von leeren Versprechungen, hat nach eigener Aussage mittlerweile kein Verhältnis mehr zu Slot und deutet sogar einen Abschied im Winter an. Wie bewertest du die aktuelle Situation rund um den Ägypter? Steht nach über 8 Jahren das Ende seines LFC-Kapitels bevor? Liebe Grüße. Liebe Grüße zurück an Stefan E. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ja, du erläuterst es ja eigentlich schon ganz gut. Also wir können nochmal auf die aktuelle Ausgangslage bei Liverpool schauen. Liverpool aktuell nur auf Rang 10 in der Premier League. Ein Sieg aus den letzten 5 Premier League-Spielen. Aktuell gekennzeichnet durch eine große Inkonstanz. Auch Salah, formschwach im Vergleich zur Vorsaison. Letzte Saison noch mit 29 Toren und 18 Assists. Aktuell, glaube ich, steht er bei 6 Scorern in der Premier League. Und nach seinen Aussagen, jetzt aus dem Champions-League-Kader gestrichen für das Spiel gegen Inter, was zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht gespielt wurde, bei euch zum Zeitpunkt, wo ihr das seht, wahrscheinlich schon, genau, müsste der Fall sein. Ich meine, das ist heute Abend. Und Trainer Slot ließ auf der Pressekonferenz eine Rückkehr noch offen. Es gibt dann am Wochenende das Spiel gegen Brighton in der Premier League, wo er tendenziell wieder zurückkehren könnte. Er hat aber ja auch angedeutet, dass er sich nicht sicher ist, ob er spielen wird. Meinte in seinen Aussagen sowas wie, ja, ich habe meiner Mutter Bescheid gegeben, dass du vorbeikommen kannst, aber es ist nicht sicher, ob ich spiele. Und sich dann auch von den Fans verabschieden möchte, weil es danach dann auch zum Afrika-Cup geht, wo er eben mit Ägypten teilnehmen wird. Und ja, das ist die Ausgangssituation. Der Club musste eben handeln und hat gehandelt, indem sie Salah aus dem Kader für die Champions League gestrichen haben. Und das ist meiner Meinung nach die absolut richtige Entscheidung, weil kein Spieler sich über den Verein stellen sollte und kein Spieler über dem Verein steht. Ich kann euch nochmal die Aussagen von Salah vorlesen. Er hat sich in die Mixzone gestellt nach dem 3-3 gegen Leeds, nachdem er das dritte Mal nur auf der Bank saß. Und meinte, übersetzt jetzt natürlich und auch nicht Wort für Wort, ich verstehe nicht, warum ich auf der Bank sitze, ich habe viel für den Club getan, es fühlt sich so an, als würde der Club mich unter den Bus werfen, die Beziehung zu Slot wäre plötzlich weg, obwohl sie vorher eine gute Beziehung hätten und er zeigt nicht so wirklich Einsicht, er betont, dass er nicht das Problem wäre und dass er es verdient hätte zu spielen. Und ja, ich versuche das jetzt einfach mal aus meiner Meinung heraus so ein bisschen einzuordnen. Ich finde es nicht leicht. Gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich denke, da gibt es auch kein richtig oder falsch von der Meinung, die man da vertritt. Meiner Meinung nach ist das Kernproblem in der Situation schon die fehlende Selbstreflexion von Salah. Unabhängig jetzt erstmal davon, ob es richtig ist, dass Salah spielt oder nicht, dass er auf der Bank sitzt oder nicht, ob Slot noch der richtige Trainer ist für Liverpool. Wie ich es auch eben schon betont habe, kein Spieler sollte sich über den Verein stellen. Das ist für mich Fakt und mit dem würde ich auch gehen. Und anstatt Größe zu zeigen und an Salahs Stelle zu akzeptieren, auf der Bank zu sitzen, weil Slot eben ja, versucht, was anders zu machen oder Konsequenzen zieht, zeigt er eben keine Größe und stellt sich in die Mixzone, stellt sich über den Verein und reagiert emotional komplett über. Und die meiner Meinung nach richtige Aktion von Salah wäre gewesen, langfristig eben Größe zu zeigen, die aktuelle Situation zu akzeptieren, auch wenn man wenn er mit der Entscheidung nicht übereinstimmt und dann gegebenenfalls privat auf Slot zuzugehen, was laut Slot nicht passiert ist und das eben intern zu klären und damit nicht in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich denke mal, das ist auch der generelle Konsens. Das macht man einfach nicht. Ich gehe nicht ganz mit bei dem, was Jamie Carragher aufgemacht hat. Er hat ja unter anderem noch gesagt, dass Salah bewusst Chaos gestiftet hat um seine Position zu stärken und um eben vielleicht auch eine Slot-Entlassung zu forcieren. Ich glaube, es ist vielleicht so ein Mix aus verschiedenen Dingen, die da aufeinandertreffen. Ich glaube nicht, dass es pure Absicht war, um Schaden anzurichten. Ich glaube eher, dass es einfach aus einer emotionalen Überreaktion von Salah auch resultiert. Und ich glaube, auf der einen Seite verdankt Liverpool Salah schon sehr, sehr viel. Er ist definitiv eine Legende des Vereins. Auf der anderen Seite sollte er Liverpool aber auch viel verdanken, weil er damals als, ja, von Rom ja kam, aber auch in der Premier League mehr oder weniger gescheitert war. Ohne Liverpool wäre auch Salah nicht der Spieler, der er letztendlich ist. Beide Seiten verdanken sich sehr, sehr viel. Und ja, ich glaube letztendlich, dass ja er nicht, dass er das jetzt nicht mit Absicht gemacht hat, weil ob selbst wenn Slot dann entlassen werden würde oder er vielleicht auch ein Angebot vorliegen hat, was man da alles in den Medien gehört hat, es ist ja der generelle Konsens, dass sich ein Spieler nicht über den Verein stellt. Und das, was er jetzt gemacht hat, macht so ein großes Fass auf. Es bringt Liverpool in eine noch prekärere Lage, als sie eigentlich schon ist. Das ist ja zwangsläufig irgendwie die Legacy von Salah beschmutzt. Deswegen kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass es irgendwie dass es kalkuliert war. Vielleicht liege ich komplett falsch. Wirklich sehr, sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Sondern dass es eben, ich hoffe, es wird deutlich, auf was ich hinaus will, dass sein Ego gebrochen wurde, dadurch, dass er plötzlich auf der Bank saß, diese Selbstverständlichkeit, dass er spielt und er so viel für den Club getan hat, dass der Club, dass er nicht zwangsläufig das Problem sein kann, weil er eben so viel geliefert hat, dass dieses Ego der Unantastbarkeit, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, vielleicht gebrochen ist und das dann in diesem emotionalen Fehler resultiert hat. Letztendlich hast du ja auch gefragt, beziehungsweise Stefan E., wie es weitergeht. Slot hat ja, wie gesagt, eine Rückkehr in den Kader auch nicht ausgeschlossen, vielleicht auch schon am Spiel am Samstag oder am Wochenende, ich weiß nicht genau, wann es ist. Das heißt, das ist noch offen. Es kann sein, dass das Thema schneller wieder abgehakt ist und es einfach jetzt durch die Medien komplett hochgepusht wird. Das glaube ich nicht unbedingt. Ich glaube schon, dass es sich noch ein bisschen tragen wird. Salah hat Vertrag bis 2027. Es gab schon mal Gerüchte, dass Interesse aus Saudi-Arabien besteht und das ist bestimmt auch noch da. Der würde da sicher auch gut hinpassen. Aber ich glaube auch nicht, dass sich beide Seiten bei so einer Legende jetzt im Streit trennen oder auseinandergehen. Das sollte weder für Liverpool noch für Salah im Interesse sein. Ich glaube, man sollte irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner wieder kommen. Dafür ist aber Salah in der Pflicht, Größe zu zeigen, sich öffentlich zu entschuldigen, dass er sich über den Verein gestellt hat, dass er emotional überreagiert hat, indem er eben diese Aussagen getätigt hat in der Öffentlichkeit und auch die Situation zu akzeptieren, wenn er denn mal dann auf der Bank sitzt und nicht mehr spielt. Und dann könnte man gegebenenfalls über vielleicht eine gemeinsame Trennung sprechen. Vielleicht gibt es nochmal einen sportlichen Weg zurück für ihn. Den muss er sich dann natürlich auch über Einsätze, wenn er sie dann bekommt, wieder verdienen. Ich glaube aber nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Salah jetzt im Winter geht und das jetzt in diesem Zwist endet. Es wäre sehr, sehr schade für beide Seiten und deswegen glaube ich nicht, dass es passieren wird. Und dann zu guter Letzt noch eine Frage von Pascal FCB und er fragt: Moin Lukas, wie bist du zu Calcio Berlin gekommen? Und dazu gab es wirklich einige Fragen, deswegen werde ich jetzt hier hinten raus einfach nochmal ein bisschen Zeit dafür einräumen, darüber zu sprechen. Erstmal muss ich sagen, vor 2-3 Jahren hätte mir jemand gesagt, dass ich jetzt hier aktuell gerade im Calcio Berlin Studio sitze und das Fra Calcio aufnehme. Ich hätte es niemals geglaubt. Es ist ein unfassbar cooles Gefühl, auch generell von euch, bei denjenigen, die im Stream dabei sind, auf dem Zweitkanal oder wenn ich jetzt hier auch schon auf dem Main Channel aufgetaucht bin, das positive Feedback in den Kommentaren zu lesen, auch konstruktives Feedback immer gern gesehen. Freut mich auf jeden Fall enorm. Und es ist einfach, es macht unfassbar viel Bock. Also ich kann mir da aktuell nichts Geileres eigentlich vorstellen. Und ja, das auf jeden Fall einmal vorneweg. Und ich habe, ja, wie bin ich hier gelandet? es ist ziemlich zufällig passiert, eine Mischung aus Zufällen, Glück, das natürlich immer dazu gehört, aber auch schon Fleiß, würde ich sagen. Ich habe Abi 2022 gemacht und habe dann danach im Oktober angefangen, in Kassel zu studieren, also in meiner Heimatstadt, war damit aber recht schnell ziemlich unzufrieden und habe dann parallel angefangen, eigenen Content auf YouTube zu machen, auf meinem eigenen Channel Bully2Go, der aktuell leider ein bisschen eingestaubt ist, weil es zeitlich ziemlich eng ist, aber ja, damit habe ich angefangen und da habe ich auch echt viel Mühe reingesteckt. Also ich habe da Football-Manager-Videos gemacht, auch anfangs wollte ich sogar gar nicht zum FM machen, sondern Videos über Fußball generell und ja, habe da viel Mühe reingesteckt und das hat sich auch schnell ausgezahlt, weil die Videos, womit ich niemals gerechnet hätte, sind direkt durch die Decke gegangen. Also über 100.000 Views, was schon sehr unwahrscheinlich für mich aus der damaligen Perspektive war, hätte ich einfach nicht mit gerechnet. Und ja, das hat mir unfassbar viel Bock gemacht und habe da mir auch so ein bisschen Schneiden schon immer beigebracht, also Video-Editing, autodidaktisch. Und ja, konnte das daher schon so ein bisschen. Und dann irgendwann habe ich eine Story gesehen von Culture auf Insta, von Krügi, wo er meinte, dass Video-Editor gesucht werden. Und da habe ich mich dann drauf beworben und glücklicherweise kannte Krögi meinen YouTube-Channel und hat da schon ein, zwei Videos gesehen gehabt, weswegen ich dann auch angenommen wurde. Und so habe ich dann erstmal als Freelancer für Kaicho gearbeitet, Videos geschnitten ab, ich glaube, April oder Mai 2023. Und habe dann im Laufe der Zeit immer mehr Aufgaben übernommen, dann noch Grafikdesigns, also Thumbnails erstellt, dann Social-Clips gemacht, da den Insta-Channel oder den TikTok-Channel so mehr oder weniger verwaltet. Und irgendwann ja, kam dann auch die Frage auf, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Werkstudent zu werden und auch nach Berlin zu ziehen. Und da habe ich mir dann erstmal schon auch ziemlich viel Gedanken drüber gemacht, weil das war jetzt, ich bin dann letztendlich dann nach Berlin gezogen, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Aber so erster Schritt von zu Hause weg, vorher noch ja, bei meinen Eltern gewohnt, das erste Mal raus, ich komme jetzt auch nicht aus Kassel direkt, sondern eher aus so einem kleineren Vorort, direkt in so eine Großstadt wie Berlin, ist ja auch ein großer Schritt, deswegen habe ich da schon ein bisschen überlegt und ich jetzt auch generell, jetzt auch bei einem Schritt vor die Kamera vor allem, nie derjenige war, der sich so hundertprozentig gerne in den Vordergrund gedrängt hat. Ich hatte schon immer Bock, das auch zu machen, sonst hätte ich auch nicht meinen eigenen YouTube-Channel gemacht, aber schon auch immer Respekt hatte vor dem Schritt, auch vor die Kamera zu gehen, weil ja, viele Augen auf einem sind und man ja natürlich auch vielleicht im näheren Umfeld nicht weiß, wie darauf reagiert wird und so weiter. Ich denke mal, das sind Gedanken, die viele von euch, die vielleicht auch Ähnliches machen, auch umtreiben. Und hatte deswegen auch immer Respekt davor. Ich habe dann den Schritt gewagt und habe dann ja, Anfang 2024 als Werkstudent angefangen, bin dann ab im April nach Berlin gezogen und habe dann auch erstmal noch weiter geschnitten und halt die Aufgaben gehabt, die ich auch vorher schon hatte. Und bin dann aber ja auch langsam schon immer mal wieder in Videos aufgetaucht und muss da ja auch sagen, dass ich da sehr, sehr dankbar bin, die Möglichkeiten bekommen zu haben, jetzt auch mit dem eigenen Format Café Calcio auf Twitch, wo wir immer live sind und dann auch immer mal wieder in Videos aufzutauchen, da so reinschnuppern zu können und ja, auch bei Café Calcio vor allem freie Hand zu haben, da mir selber Sachen ausdenken zu können, was mir unfassbar viel Bock macht. Da bin ich den Jungs auf jeden Fall auch sehr, sehr dankbar. Und ja, das so ungefähr mein Weg zu Calcio. Weil viele Fragen noch aufkamen, was ich studiere. Ich studiere parallel noch, also ich bin Werkstudent und studiere Medien- und Kommunikationsmanagement. Hab da voraussichtlich nächstes Jahr dann auch den Bachelor fertig, den will ich aber auf jeden Fall fertig machen, um ja, da die Sicherheit zu haben. Und ich meine, ich habe den jetzt auch angefangen, deswegen will ich den auch abschließen. Und ja, das war auch noch eine Frage, die häufig kam. Was ich auch noch sagen wollte, als kleinen Appell, weil ich auch eben darüber gesprochen habe, vielleicht geht es einigen ähnlich, die vielleicht auch gerne ja, sowas Ähnliches machen wollen, wie das, was Calcio macht oder wie ich vielleicht jetzt gerade mache, indem ich hier sitze und über Fußball spreche und das für Calcio aufnehmen kann. Mein Appell da, glaube ich, an jeden, der darauf Bock hat, ist wirklich einfach zu machen. Heutzutage hat jeder die Möglichkeit, selbst wenn es anfangs der schlechteste Content ist, den es gibt, sein Handy zu schnappen und auf YouTube, Instagram oder TikTok Content zu erstellen und hochzuladen. Und ich glaube, wenn ich nie angefangen hätte, bei Bully2Go selber den Content zu machen, dann wäre ich jetzt auch gerade nicht hier. Und ich glaube, das ist so der Schritt, wenn man richtig Bock darauf hat, sollte man sich nicht Ausreden suchen, das dann nicht zu machen, sondern es wirklich einfach mal zu versuchen und durchzuziehen. Und auch wenn ich auf andere Freunde oder Bekannte blicke, die vielleicht jetzt auch in diesem Kosmos unterwegs sind, haben die alle selber Content gemacht. Und wenn es einem Spaß macht und man da richtig Bock drauf hat, dann ist das, glaube ich, der beste Schritt und den besten Tipp, den ich geben könnte. Gut, wer bin ich, dass ich da groß Tipps gebe? Aber weil ich auch häufiger gefragt wurde, wollte ich das jetzt hinten raus als kleinen Appell vielleicht einfach noch mal rausgeben. Die Angst dann vielleicht zu überwinden, die Meinung von anderen auszublenden und letztendlich einfach zu machen. Und ich habe jetzt echt sehr, sehr viel gesprochen. Es ging sehr, sehr lang. Ich hoffe, es hat euch Bock gemacht. Waren sehr, sehr viele coole Fragen dabei. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock gemacht. Ich hoffe, ihr schreibt eure Meinung zu allen strittigen Themen in die Kommentare. Ich will da einige Diskussionen sehen. Und ja, ansonsten bin ich durch mit dem Video. Natürlich Like nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Gerne einschalten, donnerstags immer um 15.30 Uhr bei Café Calcio, falls ihr Bock habt, mich nochmal live zu erleben. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.